Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir jetzt wieder hier sein können, dass wir die Zeit haben, in deiner Gegenwart zu sein, dass wir auf dein Wort hören dürfen und auch noch einmal zurücksehen dürfen auf diesen Tag, auf dein Bewahren, auf dein Segnen, auf alles, was du hineingelegt hast. Herr, wir sind froh, dass wir uns in deiner Gegenwart wissen, dass wir uns unter deinem Schutz wissen. Du bist immer gegenwärtig und immer um uns. Und das gilt nun besonders auch für diesen Abend, für diese Zeit, die wir in deinem Namen miteinander verbringen. Und wir bitten dich auch jetzt um deinen Segen hier auf der Höhe und überall dort, wo wir verbunden sind in deinem Namen. Gelobt seist du, Herr Jesus Christus. Amen. Wir hören auf die Losung für morgen aus Jesaja 60, diesem großen und wichtigen und ganz steilen Kapitel, Jesaja 60, Vers 17. Der Herr spricht: Frieden mache ich zu deiner Wache und Gerechtigkeit zu deiner Obrigkeit. Mein erster Eindruck war, da ist nicht so viel Neues. Denn wenn wir diese Worte Frieden und Gerechtigkeit vor uns haben, dann müssen wir zunächst einmal einen riesigen Berg an Schutt wegräumen, nämlich den ganzen inflationären Begriffssalat der letzten 40 Jahre etwa. Die Älteren werden sich daran erinnern, was wir alles seit der sogenannten Friedensbewegung zu diesem Begriff des Friedens gehört haben, gelesen haben, uns anhören mussten, all das, was da gewesen ist, was wird nicht alles als Ungerechtigkeit beurteilt und verurteilt, Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich, zwischen Nord und Süd, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Männern und Frauen und was da alles ist, das wird alles unter diesen Begriffen Ungerechtigkeit und Unfrieden zusammengefasst. Wir kennen noch manche Bücher. Frieden ist möglich. Das war der große Renner in den 80er Jahren. Dann kam der nächste, der schrieb, ist Frieden möglich? Die Antwort auf Frieden ist möglich. Und bis heute gibt es diese Bücher tatsächlich zu kaufen. Ich habe das noch einmal nachgesehen. Es gibt sie immer noch. Der ökologische Jesus, habe ich gesehen, von demselben Autor, der vor 40 Jahren geschrieben hat, Frieden ist möglich. Also immer diese Themen, die auch in der Gesellschaft natürlich sehr wichtig sind, ganz ohne Frage, sind das Themen, die für uns alle sehr wichtig sind. Vieles mag auch richtig oder halb richtig beurteilt sein und trotzdem sind diese Begriffe Frieden und Gerechtigkeit weit entfernt von dem, was die Bibel mit Frieden und Gerechtigkeit meint. Der Friede Gottes, der Shalom, den wir manchmal auch sehr betonen, das ist etwas völlig anderes als nur die Abwesenheit von Krieg oder Unfrieden oder von Streit oder von irgendwelchen Konflikten. Der Friede Gottes, das ist das alles umfassende und alles erfüllende Heil. Das ist etwas, das kennen wir noch gar nicht. Das ahnen wir vielleicht. Aber das gibt es noch gar nicht in diesem allumfassenden, in dieser allumfassenden Fülle, die vollkommene Erlösung, die vollkommene Freiheit, die absolute innere und äußere, das sagen wir ein bisschen schlicht und einfach, Ruhe. Ja, eine völlige Ruhe. Wenn der Hebräerbrief sagt, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, dann meint es nicht nur, dass da mal so ein Feiertag zwischendurch ist, so ein Ruhetag, der im Kalender einfach vorgesehen ist, sondern eben diese absolute Ruhe, dieser Friede, dieser Shalom, der siebte Tag der Schöpfung, wo Gott von seinen Werken ruhte und alles von seinen Werken ruhen sollte. Vollkommene Ruhe, nichts als Anbetung Gottes. Das ist Friede, auch nicht eine erzwungene Anbetung Gottes, sondern eine Anbetung, die aus dem vollen Herzen kommt, weil das der Friede mit Gott ist, der Frieden auch mit anderen Menschen, der Frieden mit der ganzen Kreatur, mit allem, was da ist und natürlich auch der Frieden mit sich selbst. Das gehört dazu. Und da kann ich von vielen Menschen, auch von vielen Christen sagen, dieser Friede mit sich selbst, der ist bei manchen noch lange nicht erreicht. Da fehlt noch manches, bis das ganz erreicht ist. Und dieser andere Begriff der Gerechtigkeit ist damit ganz eng verwandt. Jesaja 60 nennt ja beide in einem Atemzug. Das sind nicht zwei völlig verschiedene Dinge, sondern das sind die typischen hebräischen Parallelismen. Weil sie etwas fast Identisches ausdrücken, Frieden mache ich zu deinem Wächter und Gerechtigkeit zu deiner Obrigkeit. Wir merken, die Übersetzer sind ein wenig unterschiedlich und trotzdem sagt es immer dasselbe. Gerechtigkeit heißt nichts anderes als alles ist richtig, alles ist gut, alles ist in der Ordnung, wie sie von Gott gedacht war, alles stimmt, alles ist wahr. Und wir könnten das noch in unterschiedlicher Weise fortsetzen und noch andere Worte dafür finden. Davon sind wir noch weit entfernt. Das ist ein Zustand, den kennen wir nicht. Das ist eigentlich viel zu schön, um wahr zu sein, dass so etwas überhaupt jemals entstehen soll. Wir dagegen haben ständig irgendetwas, was nicht stimmt. Also wenn wir allein diesen Tag durchgehen, da werden wir eine ganze Reihe von Dingen finden, die einfach nicht stimmen, die einfach nicht wahr sind, die einfach nicht in Ordnung sind, die uns geärgert oder enttäuscht oder verletzt haben, wo wir über uns selber enttäuscht waren. Unsere Beziehungen stimmen nicht, unsere Wünsche stimmen nicht und erfüllen sich nicht, unsere Erwartungen und Pläne. Da kommt immer alles ganz anders, als wir gedacht haben. Wir leben permanent unter irgendwelchen Spannungen und Ängsten und Sorgen und Unsicherheiten. Und selbst das, was wir eher als etwas Harmloses bezeichnen würden, da kann ich Ihnen viele Geschichten darüber erzählen, wie aus harmlosen Geschichten plötzlich massive Streitigkeiten werden, wie aus einer Mücke buchstäblich der Elefant wird. Wie aus ganz kleinen, harmlos scheinenden Konflikten und Streitigkeiten oder Missverständnissen plötzlich ein Streit wird, der auch Ehepartner an den Rand ihrer gemeinsamen Beziehung führt. Bis zum Rosenkrieg, sagen wir manchmal, bis in die Scheidung hinein oder Schlimmeres. Alles beginnt aus dem, was man zunächst einmal für einen ganz harmlosen kleinen Konflikt, für ein Missverständnis, für ein Irrtum, für eine Verstimmung hielt. Und wir verstehen ein wenig, warum der eigentliche Punkt von Paulus so radikal beschrieben wird, nämlich nicht als etwas Harmloses, sondern wenn Paulus sagt in Epheser 6, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist ein zentraler Satz. Und dieser zentrale Satz gilt nicht nur ein paar wenigen, gilt auch nicht denen, die irgendwie unter ganz ungünstigen Verhältnissen leben, die im Krieg stehen mit irgendjemandem, sondern das ist das, was uns umgibt, was immer da ist. Nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Manche würden sagen, Paulus, da übertreibst du ein bisschen. So kann man das heute nicht mehr sehen. Das ist ein mittelalterliches oder vormittelalterliches Weltbild, wenn da jemand von bösen Geistern am Ende noch von Dämonen spricht oder vom Teufel selber. Das geht ja heute gar nicht mehr. Wer glaubt heute noch an Geister unter dem Himmel, die eine eigenständige Macht bilden, die eine personifizierte Macht darstellen. Wer glaubt an irgendwelche Mächte oder Mächtige oder an Gewalten und Gewaltige? Das kann man ja heute eigentlich gar nicht mehr so sagen. Da möchte ich aber umgekehrt einmal fragen, wo liegen denn die Ursachen für das ganze Elend dieser Welt? Wo liegen die Ursachen für diese vielen Konflikte zwischen, sagen wir ganz einfach und pauschal, zwischen Ost und West? Wo wir mal gedacht haben, vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten, jetzt wird alles gut. Jetzt wird alles gut. Es ist Friede. Und es ist doch kein Friede. Die Konflikte zwischen China und den USA, zwischen den Völkern, zwischen Israel und den Palästinensern, zwischen Russland und dem Westen, was jetzt gerade neu wieder aufbricht, zwischen Linken und Rechten, zwischen Kommunisten und Kapitalisten, soweit es sie denn noch gibt, zwischen Konservativen und Liberalen, zwischen all denen, die da um uns herum sind, und wir sind irgendwo mittendrin und könnten diese Liste noch um ein Vielfaches fortsetzen. Die Ursachen für alle Konflikte das würde ich ganz pauschal sagen, liegen ausschließlich in geistigen Haltungen. In geistigen Haltungen. Also in dem Bereich, den wir normalerweise komplett übersehen oder nicht für ernst nehmen. Wir nehmen das ernst, wenn uns jemand gegen Schienbein tritt. Da sind wir beleidigt. Da rufen wir Aua oder etwas Ähnliches oder schlagen zurück. Das nehmen wir ernst. Aber geistige Haltung, das ist doch was völlig Unwirkliches, Unreales. Das spielt doch gar keine Rolle. Wenn wir genauer hinsehen, dann sehen wir, alles entsteht aus geistigen Haltungen. Es geht wieder um Ressourcen wie Öl oder Wasser oder Land. Es geht immer um Macht und um Mächte, immer um Ängste, die Macht zu verlieren, dass ein anderer die Macht bekommen könnte und dass wir am Ende als die Verlierer, als die Ohnmächtigen und Hilflosen dastehen könnten. Es sind immer geistige Haltungen, immer etwas, was in uns sehr, sehr aktiv und dynamisch ist. Und alles, was an Schäden in dieser Welt ist, ist eigentlich der Schaden im Geist des Menschen. Wir haben einen unreinen Geist in uns. Im Neuen Testament, in den Evangelien, haben wir ganz viele Stellen, wo Menschen mit einem unreinen Geist zu Jesus gebracht wurden. Und er legte die Hände auf sie und trieb den unreinen Geist aus. Und wir denken manchmal, ach, die Armen mit solch einem unreinen Geist. Wenn wir genauer hinsehen, merken wir, das sind nur die Prototypen des Menschen. So sind die Menschen. Es ist nicht in allen so sichtbar, aber wir haben alle dasselbe Problem mit dem unreinen Geist in uns. Ob wir hochintelligent sind, ob wir studiert haben und irgendeinen Abschluss gemacht haben oder ob wir ganz schlicht gestrickt sind, es ist immer dasselbe Problem. Und das Problem sind nicht die anderen, sondern das Problem sind wir alle. Das Problem sind wir alle. Wir ticken nicht ganz richtig. Das ist platt gesagt und trotzdem wahr. Wir ticken allesamt überhaupt nicht richtig. Wir ticken zwar alle unterschiedlich, jeder auf seine Weise, aber keiner tickt richtig. Und wenn alle falsch ticken, dann ist das schlimm genug. Und erstaunlicherweise glaubt jeder, nur ich ticke richtig. Die anderen sind das Problem. Und da entsteht der Streit. In Wahrheit müssen wir sagen, unser ganzes Leben, unser Wesen ist nicht wahr. Wir haben keine Wahrheit, wir kennen auch keine Wahrheit, wir wissen nicht, was wahr ist, sondern alles in uns ist falsch oder zum Teil falsch, jedenfalls nicht die Wahrheit. Wenn wir uns heute umschauen, dann werden wir sehen, als Hauptschuldige werden erfahrungsgemäß häufig die Religionen ausgemacht. Ja, manche sagen das auch sehr offen und sehr klar. Wenn die Religionen nicht wären, dann hätten wir viele Probleme weniger. Die Konflikte also zwischen dem Islam und der jüdisch-christlichen Welt, lange Zeit auch zwischen Juden und Christen, zwischen Hinduismus und dem Islam in manchen Gegenden, zwischen Protestanten und Katholiken, auch da bricht manches wieder ganz neu auf, wo ich immer wieder sagen würde, das hat überhaupt nichts mit Katholizismus und Protestantismus zu tun, sondern das ist nur verschoben auf diese Ebene, zwischen Sunniten und Schiiten, die sich ja auch nicht grün sind, sondern sehr, sehr feindselig gegenüberstehen, zwischen Reformjuden und orthodoxen Juden, und wir könnten das noch einmal fortsetzen, also auch innerhalb der jeweiligen Religionen ist der Unfriede enorm, die Unwahrheit, die Lüge, die Täuschung. Also nicht die Religionen oder die religiösen Überzeugungen sind das Problem, auch nicht der Glaube ist das Problem, selbst dann, wenn manches daran nicht ganz falsch ist, nämlich dass es in den Religionen ja nicht um irgendwas geht. Dass man also sagen könnte, es geht doch nur um die persönliche Frömmigkeit, soll doch jeder glauben, was er will und alles ist gut. Und soll jeder seinen Mund halten und einfach glauben, was er eben glaubt. Dann gibt's auch keine Probleme. Das Problem ist nur, es geht in den Religionen und es geht im Glauben nicht um irgendwas. Es geht nicht um irgendwelche belanglosen, banalen Dinge. Es geht immer um etwas Existenzielles. Es geht immer um Wahrheit. Es geht immer um Leben und Tod, um Leben oder Tod. Es geht immer um Leben oder Hölle, Himmel oder Hölle. Es geht immer um grundlegende Dinge in den Religionen und natürlich auch in unserem Glauben. Da ist nichts beliebig oder gleichgültig oder egal, sondern wir wollen wissen, was wahr ist. Und wir leben für die Wahrheit und manche sterben für die Wahrheit. Das ist also nicht nur eine reine Privatangelegenheit, dass jeder glauben soll, was er will und dann die Welt damit in Ruhe lassen, sondern es geht immer um ganz grundlegende Dinge, um das Absolute, um etwas Letztgültiges. Es geht um den Sinn des Lebens, natürlich. Es geht um den letzten Sinn unseres Lebens. Darum ist der Glaube so umkämpft. Auch da gilt es, jeder denkt, er allein habe die Wahrheit. Jede Religion sagt, wir sind die Richtigen, wir sehen das, was gültig ist, was wahr ist. Wenn der Mensch nach diesem Leben einfach tot wäre und für immer tot bliebe, wenn es also gar keine Ewigkeit gäbe, kein Leben nach dem Tod, wenn der Mensch und die ganze Welt nur das Ergebnis von rein zufälligen, natürlichen Prozessen wäre und der Mensch am Ende wieder zu Staub würde und auch Staub bliebe, dann wäre das Leben relativ sinnlos. Es wäre vielleicht nicht vollkommen sinnlos, denn das Leben kann ja immer noch schön sein. Aber an sich als Ganzes wäre das Leben relativ sinnlos. Dann wünschen wir uns noch ein schönes Leben, was davon noch übrig bleibt, oder wie es Paulus sagen würde und auch gesagt hat, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst uns das Leben genießen, denn danach kommt nichts mehr. Aber dann hat unser Leben nur den Sinn, dass wir diese paar Jahre möglichst genießen und auch anderen vielleicht ein schönes Leben noch gönnen, aber danach würde alles vorbei sein, dann hat das Leben seinen Sinn nur in sich und nur in diesen paar Jahren unseres Lebens. Und wenn danach alle tot wären, wenn auch alle tot wären, wenn keiner mehr lebt, wenn auch keiner mehr trauert, weil es diese Welt nicht mehr gibt oder die Menschen, dann ist das relativ sinnlos. Dann wäre auch alles Leid und aller Schmerz vorbei, alles Sterben, alle Krankheit, alle Lüge. Das würde aber auch niemand mehr vermissen. Auch das Schöne würde niemand mehr vermissen. Das wäre zwar schade, aber es gäbe niemanden mehr, der das Schade finden könnte. Also Sie merken, ich muss es gar nicht weiter beschreiben, wie unsinnig das ist. Und warum wir so über diese Frage nachzudenken haben, was ist denn der Sinn unseres Lebens? Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Dass wir kein Zufallsprodukt dieser Natur sind und am Ende dann doch wieder nur zu Staub und Asche werden. Darum ist ein Leben ohne Glaube, ohne Religion, ohne Ewigkeitsbezug, ohne die Sinnfrage schlicht und einfach sinnlos und bleibt sinnlos. Und eigentlich ohne, ich sage es immer noch ganz allgemein, ohne Religion, ohne Sinn, ohne Glaube auch nicht zu ertragen. Es ist nicht zu ertragen, ein Leben ohne Religion, ein Leben ohne höheren Sinn, ein Leben ohne den Glauben an die Ewigkeit wäre, nein, ist brutal. Und das kennen wir von Völkern, die keine Gottesfurcht haben. Das erleben wir in dieser Zeit. Völker, die keine Gottesfurcht kennen, keine Ewigkeit kennen, höchstens das ständige Wiedergeboren werden müssen als irgendein anderes Wesen. Das kennen wir auch. Aber keine Gottesfurcht. Weil dann alles egal wäre, dann hätten die Kommunisten recht gehabt, wenn sie ein paar Millionen oder zig Millionen Bauern einfach geopfert haben, sie verhungern lassen oder sie liquidieren, in der Hoffnung, dass danach vielleicht ein Paradies für die Überlebenden entsteht. Dafür kann man dann Millionen opfern, wenn hinterher etwas Größeres entsteht. Und die Toten, die sind halt tot. Ein sinnloses Sterben. Die Nationalsozialisten hätten recht gehabt, wenn sie den Staat über alles stellen und der Einzelne so gut wie keine Rolle spielen würde. Die Kapitalisten hätten recht, wenn sich die Stärksten durchsetzten und ihr Leben auf Kosten der anderen leben würden. Sozialdarwinismus nennt man das. Und wir merken, das alles sind geistige Haltungen, mir nicht. Einfach nur geistige Haltungen, zunächst, aus denen alles entsteht, ausschließlich geistige Haltungen. Man kann auch sagen, es ist halt mal ein verwirrter Geist dazwischen. Haben sich halt geirrt. Aber diese geistigen Verirrungen haben Millionen und Abermillionen Menschen ihr Leben gekostet, bis in unsere Zeit hinein, und die Zukunft wird nicht anders sein. Nur aus geistigen Haltungen. Und dann ist die Frage, woher kommen denn diese geistigen Haltungen? Sind die einfach da? Ist es einfach im luftleeren Raum irgendetwas? Woher kommen die unreinen Geister? Sind das nur geistig-mentale Fehlentwicklungen, also doch nur Irrtümer des Menschen? Man kann natürlich bestimmte Qualitäten unterscheiden dabei. Es gibt einfache geistige Haltungen, die haben wir ja sowieso, nämlich wir haben unsere Meinung. Wir haben bestimmte Einstellungen, wir haben bestimmte Werte. Manche mögen wahr sein, manche mögen gut sein, andere mögen ein bisschen schräg sein. Aber das sind eben unsere geistigen Einstellungen, unsere Meinungen. Es gibt auch geistige Entwicklungen. Das kennen wir ja auch. Dass nicht so bleibt, wie es ist, sondern alles entwickelt sich irgendwie weiter. Und es gibt auch geistige Fehlentwicklungen. Und die sind manchmal sehr massiv. Nicht alles muss dramatisch sein. Aber wenn wir die geistigen Prozesse einmal zurückverfolgen und nachverfolgen, was aus diesen geistigen Prozessen entstanden ist, dann werden wir verstehen, dass aus geistigen Prozessen und Fehlentwicklungen dann auch geistige Mächte werden. Dann sehen wir sie, was für eine geistige Wand da vor uns steht, und wir können nichts dagegen tun. Das ist ja immer leicht gesagt, wenn irgendjemand kommt später und sagt, ihr hättet doch was tun müssen. Ja, dann tun Sie mal was. Tun Sie mal was gegen all das, was heute durch das Land geistert. Tun Sie mal was gegen den Geist von Abtreibung, von Untreue, von sexueller Freiheit, von all dem, was man heute erlebt. Können Sie nicht? Irgendwann wird jemand kommen und sagen, was habt ihr eigentlich gemacht? Warum habt ihr nichts gesagt? Und manche werden sagen, haben wir ja. Aber gegen diese Wand ist einfach nicht anzukommen. Das ist ein Problem. Aus geistigen Prozessen werden geistige Mächte. Sie werden auch zu einer bösen Macht, zu einer unaufhaltsamen und unüberwindbaren Macht, zu einer, wir können schon sagen, zu einer dämonischen Macht, zu einer teuflischen, zu einer satanischen Macht. Und wenn dann jemand sagt, das mit dem Geist und mit den Geistern und mit dämonischen Mächten, das darf man alles nicht so ernst nehmen. Das ist ja Mittelalter. Da müssen wir sagen, oh nein, das müssen wir sehr, sehr ernst nehmen und niemals unterschätzen, was die Macht der Geister und des Geistes bedeutet. Auch die Frage, ob die satanische Macht aus geistigen Fehlentwicklungen entstanden ist. Also die Frage, was war denn zuerst da? War das alles nur ein Irrtum und wir nennen das nur satanische Macht? Oder ob die geistigen Fehlentwicklungen und Mächte von einer satanischen Macht kommen, ist damit noch gar nicht geklärt. Aber dass wir das eine schon mal sehen, diese Mächte sind vorhanden. Da sind wir schon mal ein Stück weiter, wenn wir sagen können, diese geistigen Mächte, diese dämonischen Mächte, diese böse Macht, die ist ja wirklich real vorhanden, selbst ohne Religion, selbst ohne Glauben an irgendwas, kann man das in aller Deutlichkeit sehen, wie mächtig der Geist ist. Und leider meistens nicht im Guten, ein wenig auch mal im Guten, aber vor allem in diesem Dämonischen, in diesem Zerstörerischen. Und die Frage bleibt trotzdem, woher das kommt. Alle Angst, alles Leid, alle Lüge, alle Not, alle Verzweiflung, woher kommt das? Die Bibel ist da sehr, sehr eindeutig. Das kommt von dem Vater aller Lüge. Der Teufel, der Satan, ist der Vater aller Lüge. Der Teufel und sein ganzes Heer an Geistern und Dämonen. Bleiben Sie noch ein bisschen dran, falls Sie jetzt denken, jetzt driftet er wieder ab ins Mittelalter. Einfach noch ein bisschen weiter nachdenken. Der Teufel und seine Ideen, seine teuflischen Gedanken. Der Teufel ist nicht das, was wir aus irgendwelchen naiven Künsten kennen, mit Hörnern, Dreizack, Pferdefuß und ähnlichen Dingen, sondern auch der Teufel ist eine geistige Gestalt. Eine geistige Gestalt. Und er verwirrt die Geister. Er ist der Durcheinanderwerfer, der Diabolos, der alles durcheinander bringt. Ja, was bringt er denn durcheinander? Er bringt den Geist und die Geister durcheinander. Er muss gar nicht so viel tun. Man kriegt es nicht einmal mit, was er tut, weil das so im Verborgenen geschieht. Und das haben wir immer zu verstehen. Auf der einen Seite, Gott ist Geist. Gott ist zunächst ausschließlich Geist. Und seine Engel sind dienstbare Geister, keine geflügelten Puppen, wie wir sie in der Kunst immer wieder sehen. Und alles, was Gott tut, tut er ausschließlich durch Geist, durch seinen Heiligen Geist. Und der Teufel ist Geist. Und seine Dämonen sind Geist, sind Geister. Und genau das sagt Paulus, wir haben mit dem einen bösen Geist und seinen bösen Geistern unter dem Himmel zu tun und zu kämpfen. Und wenn wir fragen, woher kommt denn all das Böse, beziehungsweise genauer, wenn wir fragen, wie und auf welche Weise kommt das Böse in diese Welt, dann ist es eigentlich schon gesagt, das Böse kommt in diese Welt nicht durch irgendwelche gewaltigen Ereignisse, die plötzlich uns aufschrecken, oder durch Unglücke oder durch Missgeschicke, sondern ausschließlich durch geistige Prozesse. Und wir nehmen sie nicht wahr. Wir kriegen das kaum mit. Geistige Prozesse aus der unsichtbaren Welt. Bevor der Nationalsozialismus da war, gab es geistige Prozesse. Bevor Lenin, Marx und andere ihre große Weltveränderung und Erneuerung versucht haben umzusetzen, gab es große geistige Bewegungen, Entwicklungen. Auch vor der Entstehung des Islam gab es starke geistige Bewegungen im Hintergrund, im Untergrund, im Verborgenen, die man kaum richtig gesehen hat, zur Kenntnis genommen hat, verbunden hat. Und plötzlich ist die Macht da und taucht aus dem Hintergrund auf und ist plötzlich sichtbar vor aller Augen. Vor jeder Revolution gibt es geistige Bewegungen. Manchmal ist es auch ganz gut, wir kennen unsere Revolutionen vor knapp 30 Jahren. Da hat es mal etwas Gutes gegeben, in einer Regel ist aber auch Revolution nicht automatisch etwas Gutes. Und wenn dann jemand kommt und dieses alte Volkslied singt. Manchmal hören wir das im Radio oder irgendwo. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Das wurde ja immer als die ganz große Freiheit verstanden. Ach, wie schön, die Gedanken wenigstens, die sind frei. Sperrt uns ein, macht, was ihr wollt. Die Gedanken sind frei. Ist ja auch nicht ganz falsch. Paulus konnte man einsperren, in Ketten legen und trotzdem sagt er, ich bin der freieste Mensch der Welt. Das ist wahr. Das gilt auch. Es gilt aber auch umgekehrt. Es heißt da weiter, ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in der Still und wie es sich schicket, mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein in finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Das ist ein Revolutionslied. Klar, das ist ein Umsturzlied. Dann sagen die einen, das ist eben Freiheit. Ich bin völlig frei in meinen Gedanken. Ich denke, was ich will. Und Paulus würde sagen, das ist genau das Problem. Das ist Pustekuchen, das ist ein Irrtum. Ich denke nicht, was ich will, sondern ich denke immer die Ideen weiter, die vor mir schon gewesen sind und die von irgendwoher kommen. Und ich habe keine Ahnung, woher diese Ideen, diese Gedanken, diese, in der Psychologie würde man sagen, die Intrusionen kommen. Plötzlich ist da ein Gedanke, eine Faszination, eine Assoziation. Und niemand kann mir sagen, ob das gut ist oder ob das gut wird. Wir haben keine Ahnung, woher all die Ideen kommen. Wir haben auch keine Ahnung, wohin all diese Ideen führen, selbst wenn sie am Anfang ganz gut, ganz nett aussehen. Denn all die vermeintlich großen Ideen in der Geschichte haben immer nur neues Leid gebracht. Sah so gut aus in manchen Zügen. Tolle Ideen, also manche Ideen sind ja immer noch gut. Es gelingt nur nicht, sie umzusetzen. Und manches war gar nicht gut. Der Nationalsozialismus, auch der Kommunismus, Kapitalismus, auch der vollkommen unerlöste Katholizismus, womit ich gar nichts gegen Katholiken sage. Ich sage auch nicht, dass es in der katholischen Kirche keine erlösten Christen gibt. Doch, sie gibt es und es gibt sogar sehr viele davon, auch in der katholischen Kirche. Aber der Katholizismus als Institution ist nicht erlöst. Auch der Protestantismus nicht, falls es jetzt manche denken. Der ist gar nicht erlöst als Institution. Auch die Reformation Martin Luthers hat nicht einfach nur Heil gebracht, sondern sie hat erstmal den 30-jährigen Krieg gebracht. Und die Bauernkriege und manches andere. Da war nicht nur alles heil und schön und endlich haben wir Frieden, sondern unglaubliches Elend ist entstanden, im Geist angefangen, ganz bestimmt. Und dann von anderen Geistern weitergeführt. Der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, Epheser 6. Aber auch Sacharja 4, Vers 6. Wir sind noch ganz nah dran am Pfingstereignis und an diesem großen Satz, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Und diese Formulierung ist nicht einfach nur eine freundliche Verheißung. Irgendwann kommt dann ein großer Geist, durch den alles anders und alles besser und alles schöner wird, sondern es soll durch meinen Geist geschehen, das ist ein Gebot, das ist ein Gesetz, ausschließlich durch seinen Geist. Hände weg von diesem Vorgang, ausschließlich durch seinen Geist. Alles andere ist nicht wahr, alles andere ist unrein. Wir werden das Reich Gottes nicht aufrichten, sondern er wird es aufrichten, wenn er kommt. Wir werden dabei sein. Wir werden es bezeugen, immer wieder. Wir glauben daran, wir freuen uns darauf. Aber hüten wir uns davor, das Reich Gottes aufrichten zu wollen, mit unserem unreinen Geist. Alles wird früher oder später falsch. Alles ist bestenfalls ein Gemisch aus Halbwahrheiten und Halbwahrheiten werden niemals wahr. Der unerlöste Mensch ist immer eine Quelle von neuem Leid. Und wenn erlöste Menschen mit unerlösten Menschen zusammenkommen, dann wird auch keine Wahrheit draus. Das ist unsere Wirklichkeit, in der wir leben. Und darum ist diese Losung für morgen eine absolute Verheißung für die Zukunft. Das ganze Kapitel 60 ist eine einzigartige Verheißung für die Zukunft, wo alles umgekehrt wird, denn wir müssen das nochmal im Sinn haben, dass das ganze Buch Jesaja mit der Gefangenschaft in Babel zu tun hat. Sie sind verschleppt worden, ihr Besitz ist verschleppt worden, alles ist ihnen genommen worden. Und Jesaja 60 sagt, dass alles wird umgekehrt werden. Sie werden eure Söhne und Töchter auf Armen hertragen. Also vorher haben sie weggeschleppt und noch geschlagen oder umgebracht und alles, was sie besaßen, auch das Gold aus dem Tempel, alles weggebracht. Jetzt heißt es, sie werden eure Söhne und Töchter auf Armen tragen und sie werden ihre Schätze zu euch bringen. Nicht, weil sie es müssten, sondern das tun sie freiwillig. Das ist die komplette Umkehrung von allem, was Israel damals erlebt hat. Das ist diese Zukunft. Ich will zu deiner Obrigkeit den Frieden machen und zu deinen Fürsten die Gerechtigkeit. Da kommt die vollkommene Freiheit und die vollkommene Erlösung, nicht nur im Äußeren, sondern vor allem die Freiheit und die Erlösung im Kern des Menschen, im Wesen des Menschen, auch im Kern Israels, des ganzen Volkes. Sie werden einen anderen, einen neuen Geist haben. Und diese Freiheit ist nur dort, wo sein Geist regiert. Das können wir gar nicht deutlich genug betonen. Nicht nur, wo wir ein wenig von seinem Geist angehaucht, berührt sind, wo wir etwas davon wissen und vielleicht auch ein bisschen jubeln durch den Geist, ihn anbeten, ihn ehren im Geist, sondern da, wo sein Geist regiert. Da ist dieses Heil und diese Erlösung ist vollkommen möglich. Und diese wunderschönen Segensworte, die Paulus gelegentlich gebraucht in Philipper 4, Vers 7, wenn es heißt, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, höher ist als all unser Verstand, höher ist als unser Geist, als unser Denken, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Der sei um euch und in euch und halte alles zusammen. Kolosser 3, und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Das ist ein ganz steiles Wort. Er regiere in euren Herzen. Da regiert nichts anderes. Keine Angst, keine Sorge, keine Depression, keine Wut, kein Zorn, kein Neid, keine Begierde. Also alles das, was wir erkennen, was uns sonst schon mal so regiert, wenn uns der Kragen platzt, wenn irgendwas schief geht. Da regiert uns ja nicht der Geist, sondern da regieren uns irgendwelche Stimmungslagen, irgendetwas in unserem Geist, in unserem Wesen, in unserem Herzen. Das wird auch nach wie vor noch so sein, dass wir nicht ohne Angst, ohne Neid, ohne irgendwelche komischen Neigungen sind. Die werden immer irgendwie da sein. Auch Wut und Verzweiflung und Ärger und Zorn und Verletzungen und Schmerz, das wird alles noch sein. Aber dass es uns nicht mehr regieren darf, darum geht es Paulus und darum geht es Jesus. Dass wir das deutlich trennen können. Ja, wir haben immer noch Angst. Es gibt immer noch Dinge, die einfach nicht gut sind in unserem Leben. Nur regieren dürfen sie nicht mehr. Und das meint Paulus. Der Friede Christi regiere in euren Herzen. Und wir uns manchmal vielleicht fragen, ist das möglich, dass in meinem Herzen wirklich sein Friede regiert, der höher ist als meine Vernunft? Oder sagt die Bibel, ja, das ist möglich. Die Angst wird noch sein, Depressionen und manches andere, was uns das Leben schwer macht, wird auch noch sein. Aber regieren will ein anderer. Regieren darf ein anderer und soll ein anderer. Und das darf ich jeden Tag wieder neu sagen. Herr, übernimm du die Regie in meinem Leben an diesem Tag. Regie führen heißt nichts anderes als regieren. Da sitzt einer auf dem Regiestuhl, der Regisseur, der den Film bestimmt, der sagt, was zu tun ist, wie wir den Weg weitergehen sollen, der führt Regie in meinem Leben. Das ist kein strammer Herrscher. Das ist einer, der mit einer Genialität und Freundlichkeit und Güte und Geduld und Langmut die Regie in unserem Leben führt. Das kennt man von Schauspielern, dass sie sagen, oh, mit diesem Regisseur ist es ganz, ganz schwer. Das hält man fast nicht aus. Der macht einen fertig, der vernichtet einen, wenn man genauso spielt. Loriot soll so einer gewesen sein, der so humorvoll war. Er soll unerträglich gewesen sein als Regisseur. Wir haben ihn trotzdem gemocht und geliebt, aber das war halt so ein Perfektionist. So ist dieser Regisseur in unserem Leben nicht. Sondern er ist ein freundlicher, gütiger, liebevoller, sehr präziser und sehr klarer und sehr starker Regisseur. Und er darf und soll in meinem Leben allein Regie führen. Wir sind von guten Geistern, blöd gesagt. Wir sind von guten Mächten wunderbar umgeben. Und nicht nur umgeben und geschützt und bewahrt, sondern wir sind auch erfüllt von seinem Geist, von seinen Gedanken, von seinem Wort. Alles ist schon da. Da sind nicht nur Geister und Mächtige und Gewaltige, die in dieser Finsternis unter dem Himmel herrschen, sondern da sind vor allem in unserem Leben die guten Mächte, die dienstbaren Geister, die Worte und die Gedanken Gottes, die in uns lebendig sind. Sein Geist, der alles erfüllt. Wo er wohnt, ist kein Platz für andere Geister. Das lässt er nicht zu. Wenn wir uns ihm hingeben, unter seinem Kreuz sind, seinen Geist in uns haben, dann darf kein Platz für anderes sein. Wo er regiert, hat der Teufel keinen Raum. So einfach, könnte ich fast sagen, so einfach ist das, so wichtig ist das. Wo er alles erfüllt, da ist Friede und Gerechtigkeit. Da ist alles gut, alles richtig und alles wahr. Und es ist immer gut, wenn wir dann sagen können, Herr, komm in mir wohnen. Lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden, damit das vollkommene Heil, der Friede, die Gerechtigkeit schon sichtbar wird. Vollkommener Friede, vollkommene Gerechtigkeit, vollkommenes Heil und Erlösung wird es erst dann geben, wenn Jesus kommt. Und darauf warten wir in diesen Zeiten umso mehr. Herr, komme bald, damit Gerechtigkeit und Heil und Frieden und wirklich eine neue Schöpfung auch Wirklichkeit wird. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, und wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass wir dich kennen dürfen. Und dass wir unter deinem Kreuz in deiner Gegenwart stehen dürfen, mit unserem ganzen Leben, auch mit dem, was schräg und sonderbar und immer noch unerlöst aussehen mag und vielleicht auch ist, aber dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen und dass du uns heil werden lässt, Stück um Stück und Schritt für Schritt. Dass wir aber in dir auch schon ganz neu sind und alles Alte nicht mehr zählt, nicht mehr belasten darf, wir uns ganz ausstrecken dürfen nach dir und das schon jetzt erfahren dürfen, was dein Volk ist, noch erfahren wird, wenn du kommst, nämlich, dass du Versöhnung schenkst, dass du Erlösung wirkst, dass du uns frei machst von allem, was an Ungerechtigkeit und Streit und Zorn und Unfrieden in uns ist. Wir danken dir für deinen Geist, der alles neu machen und alles verändern wird. Wir danken dir, dass dir alle Macht im Himmel und auf Erden und auch unter dem Himmel gegeben ist. Wir loben dich, wir preisen dich, wir ehren deinen Namen, Herr Jesus Christus, unser Erlöser und unser Heiland. Gelobt seist du. Amen.